3000 Meilen durch den Dschungel. Szenen aus dem abenteuerlichen Leben des Missionars und Afrikaforschers David Livingstone. Irgendwann im Jahr 1843. 25 Grad 14 Minuten südlicher Breite, 26 Grad 30 Minuten östlicher Länge. Das Dorf Mabota, im Innern Afrikas, am Rand der großen Steppe Kalahari. Außerhalb des Dorfes ein kleiner Hügel, etwa eine Viertelmeile lang, mit Buschwerk und Bäumen bedeckt. Dunkelhäutige Männer zogen vorsichtig einen Kreis um den Hügel. Nach und nach rückten die Männer dichter zusammen, zogen den Kreis enger. Sie waren mit langen Speeren bewaffnet. Nur zwei Männer blieben ein Stück zurück, um den Überblick nicht zu verlieren. Sie waren die einzigen, die mit Gewehren bewaffnet waren. Einer der beiden war Mbalwe, der Lehrer des Dorfes. Der andere, der einzige Weiße in der Gruppe. Löwenjagd.
Da sah ich einen der Löwen auf einem Felsbrocken innerhalb des Kreises der Männer sitzen. Noch ehe ich reagieren konnte, feuerte Mbalwe auf ihn. Die Kugel traf den Felsen, auf dem das Tier saß. Der Löwe biss nach der getroffenen Stelle, wie ein Hund nach einem Stecken oder einem Stein schnappt, der nach ihm geschleudert worden war. Dann sprang er auf, brach durch den Kreis der Männer und entwischte. Unverletzt.
Die Jagd schien vergeblich. Die Jagd, zu der der Weiße die Männer des Dorfes nur mühsam überredet hatte. Seit Wochen wurde das Dorf Mabota von einem Rudel Löwen in Atem gehalten. Beinahe jede Nacht brachen die Raubtiere in die durch Dornenhecken geschützten Weiden und rissen Rinder, den kostbarsten Besitz der Bakadla. Seit einigen Tagen griffen die Löwen auch bei Tag an. Das war so ungewöhnlich, dass die Dorfbewohner glaubten, der Nachbarstamm hätte sie behext, mit Hilfe von Stammeszauber in die Gewalt der Löwen übergeben.
Das nächste Mal nun, als die Herden wieder angegriffen wurden, zog ich mit den Leuten aus, um ihnen Mut einzuflößen. Ich hatte von anderen gehört, wenn es uns gelänge, einen der Räuber zu erlegen, würden die übrigen sich diesen Wink zunutze machen und diesen Teil des Landes in Zukunft meiden. Und jetzt das. Ein Fehlschuss und das erste Tier war entkommen.
Schon spürte der Mann, wie die Bakadla der Mut verließ. Diese Löwen waren nicht zu besiegen. Der Medizinmann hatte recht. Sie standen unter einem Zauber. Mbalwe, der Lehrer, lud die beiden Läufe des Vorderladers neu.
Da sah ich zwei weitere Löwen innerhalb des Kreises der Männer. Aber ich scheute mich zu feuern. Die Gefahr war zu groß, einen der Bakadla zu treffen. Auch diese Tiere brachen aus dem Kreis aus und verschwanden im Busch.
Enttäuscht machten sie sich wieder auf den Heimweg ins Dorf. Sie kamen um das Ende des Hügels herum, da
sah ich eines der Raubtiere wie zuvor auf einem Felsen sitzen. Ein kleiner Busch war zwischen uns. Keine 30 Schritte Entfernung. Ich zielte und feuerte beide Läufe ab.
Die Männer brüllten: Getroffen! Getroffen!
Wartet, bis ich neu geladen habe.
Während der Weiße aber noch beim umständlichen Laden seines Gewehres war, hörte er einen Schrei.
Ich schrak zusammen, blickte mich halb um und sah den Löwen gerade im Begriff, auf mich loszuspringen. Ich stand auf einer kleinen Anhöhe, da
packte ihn der Löwe im Sprung an der Schulter und beide stürzten zu Boden.
Er brüllte dicht an meinem Ohr entsetzlich und schüttelte mich, wie ein Dachshund eine Ratte schüttelt. Diese Erschütterung verursachte eine Art Betäubung. Sie versetzte mich in einen träumerischen Zustand. Ich spürte weder Schreck noch Schmerz. Der Löwe hatte eine Tatze auf meinen Hinterkopf gesetzt. Ich versuchte, mich umzudrehen, das Gewicht abzuschütteln. Da sah ich, wie sich seine Augen auf Mbalwe hefteten. Der versuchte, aus 10 bis 15 Schritt Entfernung zu feuern. Sein Gewehr versagte.
Der Löwe ließ sein erstes Opfer fallen und sprang den Lehrer an, biss ihn in den Schenkel. Ein anderer stieß jetzt seinen Speer nach dem Raubtier, traf nicht, wurde selbst angegriffen, an der Schulter gepackt, niedergeworfen.
In diesem Augenblick wirkten endlich meine beiden Kugeln. Das Tier brach verendend zusammen.
Der ganze Kampf war eine Sache von wenigen Augenblicken gewesen. Aber beinahe hätten drei Männer mit dem Leben bezahlt. Die Bakadla machten am nächsten Tag ein großes Freudenfeuer über dem erlegten Löwen. Sie behaupteten, es wäre der größte, den sie jemals gesehen hätten.
Das Tier hatte mir den Knochen zu Splittern zermalmt und am linken Oberarm 11 Zahnwunden hinterlassen. Ich hatte Glück gehabt, kam mit der Unbequemlichkeit eines steifen Gelenks im linken Oberarm davon.
Als er später in England gefragt wurde, was er gedacht hatte, als er unter dem Löwen lag, sagte er mit dem ihm eigenen trockenen englischen Humor:
Ich überlegte, welchen Teil von mir der Löwe wohl zuerst fressen würde.
An seinen Vater aber schrieb er über diese folgenschwere Löwenjagd: die ihm die Achtung der Bakatla und Bakuena, der Stämme der Gegend, eintrug, sodass er sich ein Haus in ihrem Dorf bauen und bei ihnen und mit ihnen leben konnte. An seinen Vater schrieb er:
Dankbarkeit gegen Gott ist das einzige Gefühl, das wir in Erinnerung an dieses Ereignis haben sollten.
Das war der Einstieg zu unserer Sendung über den Afrika-Forscher und Missionar David Livingstone.
Kein schlechter Einstieg, was?
Ich hab schon gedacht, der Löwe erwischt den Gans.
Dann wäre doch unser Hörspiel zu Ende, bevor es richtig angefangen hat.
Trotzdem, das war ganz schön knapp. Sag mal, was macht dieser Livingstone da eigentlich? Mitten in Afrika, mitten unter den... Wie heißen die?
Bakatla und Bakuena. Das sind zwei eingeborenen Stämme am südlichen Rand der Kalahari.
Das ist eine riesige Steppe in Südafrika. Heute ist es ein Naturpark. Da kann man Safaris machen.
Aber damals war das noch ganz schön gefährlich.
Ist ja auch schon fast 150 Jahre her. Und Livingstone war einer der ersten Europäer, die dieses Land je gesehen haben.
Wo ist denn unsere Karte?
Hier. Da. Schau. Da sind alle Expeditionen von David Livingstone eingezeichnet.
Mann, ganz schön weit rumgekommen ist er, was?
Und alles zu Fuß oder auf Ochsenwagen.
Wo kommt der eigentlich her?
Aus Schottland, aus einem kleinen Ort in der Nähe...
Stopp, da haben wir eine Einspielung. Verrat doch nicht schon alles vorher.
Oh, hätte ich fast vergessen. Also dann, Tonmeister, bitte Band ab.
David Livingstone war erst 10 Jahre alt, da begann für ihn schon der Ernst des Lebens. Am 1. April 1823 musste er um 5:45 Uhr sein Elternhaus verlassen. Er musste arbeiten. Sein Vater war Hausierer und verdiente kaum genug, um seine Familie mit 5 Kindern zu ernähren. Jeder Schilling wurde gebraucht. David war stolz, 4 Schilling in der Woche zu verdienen in der Spinnerei von Mr. Dale. Mr. Dale war Besitzer einer Fabrik in dem kleinen schottischen Ort Blantyre bei Glasgow. Fast der ganze Ort arbeitete in der Fabrik. Es war die Zeit, in der die Industrialisierung begann, Anfang des 19. Jahrhunderts, und Kinderarbeit, heute verboten, damals etwas ganz Normales war. 14 Stunden, 6-mal in der Woche, arbeitete der kleine David nun von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Bis zu seinem 10. Lebensjahr hatte David in einer Armenschule Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Von seinem ersten Verdienst kaufte er sich jetzt ein Lateinbuch und lernte bei jeder Gelegenheit weiter. Von 8 Uhr bis 10 Uhr abends ging er ab dem 13. Lebensjahr in eine kostenlose Abendschule. Mit 18 hatte David ausgelernt und wurde Spinnereigehilfe. Die Arbeit wurde gut bezahlt und endlich konnte er sich Bücher kaufen. Besonders Reisebeschreibungen. Sie waren in dieser Zeit die Bestseller, sie las er mit Begeisterung. Auch die Bibel las er jetzt und langsam begriff er, dass der Gott, der die Erde erschuf und erhielt, derselbe Gott ist, der sich in der Bibel als der Gott zu erkennen gibt, der die Menschen befreien will. Zu einem neuen Leben. Zu einem wirklichen Leben. Als seine Kinder. Später schrieb er einmal darüber:
Der Wandel in meinem Wesen war so, als ob ein Farbenblinder plötzlich geheilt worden wäre. Das Grau und Schwarz, in das mein Leben bisher getaucht war, verschwand. In dem Licht der Liebe, die Gott uns entgegenbringt, beschloss ich bald, mein Leben der Linderung des menschlichen Elends zu widmen.
Er wollte Arzt werden. Er las in einem Aufruf des deutschen China-Missionars Gützloff, dass dringend Missionsärzte gebraucht wurden. Er beschloss, diesem Ruf zu folgen. 1836, mit 23 Jahren, begann er Medizin zu studieren. In den Semesterferien arbeitete er weiter in der Spinnerei und finanzierte so sein Studium. Als er Robert Moffat kennenlernte, der ihm vom weiten, unerforschten Inneren Afrikas erzählte, von Tausenden von Dörfern, in die noch nie ein Europäer gekommen war, da stand für David fest: Nicht nach China, nach Afrika wird mich mein Weg führen. Am 14. März 1841 landete der junge Missionar bei Port Elizabeth an der Südküste Afrikas. Und nie mehr sollte ihn die Faszination dieses Kontinents loslassen. Mit einem schwerfälligen Karren und 4 Paar Zugochsen machte er sich auf die 600 Meilen lange Strecke zur Missionsstation von Robert Moffat.
Ich war in Afrika. Um mir eine möglichst genaue Kenntnis der Landessprache zu verschaffen, schloss ich mich nach meiner ersten Reise ein 1/2 Jahr von allem Umgang mit Europäern ab und verschaffte mir so eine Einsicht in die Lebens- und Denkweise, die Gesetze und die Sprache der Bakuena.
Das wurde später ein unschätzbarer Vorteil für ihn in dem Kampf, der ihn sein Leben lang nicht mehr loslassen sollte. Schon war er fasziniert von Afrika. aber noch wusste er nichts von seinem Thema. Dem Thema, das zum Antrieb für alles, was er in den nächsten 30 Jahren tun und was ihn auf der ganzen Welt berühmt machen würde. So berühmt, dass sein Name wochenlang die Schlagzeilen in aller Welt beherrschen sollte.
Karte da?
Hier, da, die gestrichelte Linie. Das ist deine erste Reise.
Das muss ja eine ungeheure Strapaze sein.
Das glaube ich auch. Sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Heute fährt man mit dem Safari-Bus.
Und hat genügend Wasser.
Und ein Funkgerät für Notfälle.
Ja, oder wenn ein Baby geboren wird. Stellt euch vor, seine Frau hat mitten auf einem der Trecks ein Baby geboren.
Wieso hat er sie denn nicht in ein Krankenhaus gebracht?
Oh, weil es im Umkreis von 500 Kilometern keines gab. Und 500 Kilometer heißt mindestens 2 Monate auf dem Ochsenkarren.
Kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
Warum macht ein Mensch bloß sowas?
Eine ganze Familie.
Vielleicht kriegen wir es raus, wenn wir weitermachen in unserem Hörspiel.
Gute Idee. Haben wir eigentlich die Szene, wo sie kein Wasser haben, weil die Buschmänner die Brunnen zugeschüttet haben?
Ich weiß nicht, ich schau mal. Nein, haben wir nicht dabei.
Schade, die finde ich gut.
Wieso?
Weil da sieht man, wie dieser Livingston überlebt.
Genau, nicht mit Gewalt.
Sondern?
Wart ab.
Die Szene bauen wir noch ein.
Also gut, da bin ich ja gespannt.
Oft versuchten die Eingeborenen Livingston auf seinen ohnehin schon mühsamen Reisen zu behindern. Er konnte sich das anfangs nicht erklären. Später allerdings wurde es ihm klar.
Wieso denn? Was ist denn das für ein Geheimnis?
Eines Abends kam seine Expedition halb verdurstet an einen Brunnen. Aber er war zugeschüttet. Die Buschmänner standen feindselig am Rand ihres Dorfes. Es war Abend. Kein Wasser. Der Durst war groß. Die Zugochsen brüllten, die Kinder weinten. Aber die Mienen der Buschmänner blieben abwehrend.
Warum zwingt er sie denn nicht? Er hat doch ein Gewehr.
Es haben schon andere versucht. Aber die Buschmänner haben Giftpfeile. Es hat keiner überlebt.
Livingston tat etwas völlig Überraschendes. Er drängte seinen Durst zurück, setzte sich ganz ruhig zu ihnen und zeigte ihnen, dass er als Freund gekommen war. Ein Gespräch begann, wie es üblich ist unter Afrikanern. Und irgendwann, fast nebenbei, ließ Livingston merken, dass er Durst habe. Ein paar Frauen gingen und brachten wie selbstverständlich nach kurzer Zeit große Straußeneier gefüllt mit Wasser aus verborgenen Wasserstellen. Der Bann war gebrochen. Die ganze Expedition wurde versorgt.
Siehst du?
Sein friedliches Auftreten brach das Misstrauen.
When Israel was in Egypt's land,
let my people go.
Oppressed so hard they could not stand,
let my people go.
Let my people go. Your processed fare can't land.
Let my people.
Das Lied gefällt mir. Hast du gut ausgesucht.
Danke.
Ja, finde ich auch. Aber warum eigentlich dieses Beatles? Das sind doch amerikanische Lieder.
Von amerikanischen Negern.
Sklaven. Amerikanischen Neger. Sklaven.
Ja, schon. Aber warum nicht afrikanische Lieder? Ich meine, das bringt doch noch besser die Stimmung.
Aber
Livingston war doch in Afrika Missionar und nicht in Amerika.
Schon. Aber in den Liedern der Negersklaven aus Amerika,
die singen doch genau davon, was auch dem Livingston wichtig war.
Hm?
Ja, das, was wir bisher von ihm erzählt haben, das war doch alles nur der Anfang. Richtig losgegangen ist es erst, als er...
Warte, reden wir nicht lange. Da haben wir wieder eine Einspielung. Da kommt es gut raus.
Welche meinst du denn?
Da, Band 4. Fahr mal Band 4 ab.
David Livingston war nicht der Einzige, der in den unbekannten Steppen und Sümpfen Afrikas unterwegs war. Auf Flüssen, die in keiner Karte verzeichnet waren. Über Dschungelpfade, von denen noch niemand außerhalb Afrikas gehört hatte. Immer wieder traf er auf die Spuren jener Männer, die vor ihm zu den Eingeborenen gekommen waren.
Einmal, ich war in einem Dorf Gast des Häuptlings und der hatte mir erlaubt, zu seinen Leuten zu predigen. Da wurden plötzlich die Zuhörer von Bewaffneten umstellt. Einen kleinen Jungen rissen sie von seiner Mutter weg. Ich hatte noch sein Schreien im Ohr, als der Platz schon wieder leer war. Und ich noch verblüfft nachsann, ob das Ganze nicht Einbildung gewesen war.
Der kleine Junge wurde als Sklave verkauft, bis an die Küste transportiert, zusammen mit hunderten anderer Sklaven in ein Schiff gepfercht und nach Nordamerika gebracht. Dort mussten sie auf den Baumwollfeldern arbeiten.
Ein anderes Mal begegnete mir auf einem Dschungelpfad ein Zug von Menschen, die aneinander gekettet, auf dem Weg in die Sklaverei waren. Bis in den Schlaf verfolgten mich ihre Schreie und die trostlosen Blicke dieser Menschen. Was hätte ich darum gegeben, sie loszukaufen?
Aber es war wie ein Fass ohne Boden. Niemand hätte so viel Geld gehabt, sie alle freizukaufen.
Manchmal fand ich auf dem Weg solcher Sklavenkarawane noch die, die den mörderischen Treck nicht durchgehalten hatten. Selbst im Sterben waren sie noch aneinander gekettet.
Einmal gelang es Livingston, 18 Sklaven zu befreien. Er überraschte die Händler bei einer Rast. Die Sklaven kauerten eng zusammengepfercht am Rande einer Lichtung. Die Bewacher hockten an einem kleinen Feuer, um ihre nassen Sachen zu trocknen. Als Livingston plötzlich vor ihnen stand und mit zornbebender Stimme befahl, die Sklaven freizulassen, dachten die Händler, sie seien umstellt von einer großen Überzahl und flohen in Panik. Auf die Idee, dass Livingston völlig auf sich gestellt, allein ohne weitere Hilfe, nur mit seinem Zorn vor sie trat, kamen sie nicht.
Eine tolle Geschichte!
Aber das war nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ich musste einen Weg finden, wie diesen Sklavenjägern und Händlern das Handwerk gelegt werden konnte. Jeder Schritt in das Dunkel des unerforschten Kontinents hinein war ein Schritt näher zur Freiheit dieser Menschen. Sollte die Liebe Gottes zu den Menschen den Missionar nicht dorthin treiben können, wohin der Sklavenhandel den Händler treibt?
Das ist ja ein Wahnsinn! Da jagen Menschen andere Menschen wie irgendwelche Tiere. Dann fangen sie sie und verkaufen sie. Das ist ja...
Das ist Sklaverei.
Und das hat es wirklich gegeben?
Ja, das hat es gegeben. Im vorigen Jahrhundert noch. In Nordamerika ist es sogar zum Bürgerkrieg gekommen deswegen.
Genau. Nordstaaten gegen Südstaaten.
Und alles nur wegen dem Geld?
Ja, alles wegen Geld.
Werden Menschen wie irgendwelche Waren verkauft.
Gut, dass Livingstone diesen Händlern dazwischen gefunkt hat.
So einfach war es aber nicht.
Wieso? Wenn sich alle Neger zusammentun und sich wehren, was können dann die Händler und Sklavenjäger machen?
Sie haben sich nicht zusammengetan.
Was?
Sie haben sich nicht zusammengetan.
Das gibt's ja gar nicht.
Doch, leider.
Glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht.
Dann werden wir dich überzeugen.
Wie?
Mr. Livingston?
Was machst du denn jetzt?
Wirst du gleich sehen. Du kannst Mr. Livingston persönlich fragen. Mr. Livingston?
Ja?
Bitte, frag ihn.
Ich? Ich soll ihn fragen?
Ja, mach schon.
Was gibt's denn, Kinder?
Ist das wahr, dass die Eingeborenen, ich meine, dass sie sich nicht einig waren? Gegen diese Schweinerei, Sklaverei meine ich.
Ja, leider. Es ist wahr.
Das gibt's doch nicht.
Ich war genauso entsetzt wie du. Eines Abends saß ich mit meinen schwarzen Begleitern am Feuer. Es wurde viel erzählt. Da hörte ich von einem Mann aus dem Stamm der Makololo, dass sie ein Dorf überfallen hatten. Männer und Frauen und Kinder hatten sie geraubt und dann verschachert. Verkauft. An die Mambari. Das ist ein Händlerstamm. Der hatte die Sklaven dann weiterverkauft. An die Portugiesen. Und die dann nach Amerika. In die Karibik, in die Südstaaten, in die spanischen Kolonien, nach Brasilien. Ich war entsetzt. Am nächsten Morgen befahl ich umzukehren. Nach einem mühseligen Marsch kamen wir nach Linyanti. Das ist die Hauptstadt der Makololo.
Der frühere König des Stammes, Sebituane, war ein guter Freund von Livingston gewesen. Der Missionar war sehr geachtet in dem großen Stamm und sein Wort galt etwas. So kam es zu einer denkwürdigen Nacht, als er darauf bestand, dass alle Makololo-Würdenträger zusammenkommen müssten, zu einer großen Ratsversammlung. Er hielt eine zornige Rede und zeigte ganz offen sein Entsetzen und seine Enttäuschung.
Ich erklärte ihnen genau das, was die Negersklaven in Amerika, die ja auch aus Afrika stammten, was diese Sklaven in ihren Liedern als ihre Hoffnung ausdrückten. Gott will, dass alle Menschen frei sind. Er hat alle gleich geschaffen und will, dass sie alle einander achten und niemand den anderen unterdrückt, versklavt, ausbeutet, übervorteilt, Gewalt antut. Let my people free, singen sie. Lass mein Volk frei, sagt Gott. Und das galt nicht nur dem Pharao in Ägypten vor 3000 Jahren. Das gilt allen Menschen zu allen Zeiten. Sometime we'll go hand in hand. Einmal werden wir alle Hand in Hand gemeinsam gehen. Das ist Gottes Traum von unserer Welt. Gott ist ein Gott, der seine Leute frei sehen will. Befreit aus dem Hause der Knechtschaft, wie es im zweiten Buch Mose heißt. Befreit aus allen Häusern jeder Sklaverei.
Und sie haben ihnen nicht geglaubt?
Doch, sie haben mir geglaubt. Sie haben zugegeben, dass sie ihre Finger mit im Spiel haben bei diesem schmutzigen Geschäft.
Aber warum denn?
Das fragte ich sie auch. Sie erklärten mir, dass es die einzige Möglichkeit sei, die furchterregenden Feuerwaffen zu bekommen. Und all die anderen waren der Europäer. Und nur so könnten sie ihre Macht erhalten und in Sicherheit vor den anderen Stämmen leben. Sie hätten den Händlern Vieh angeboten, auch Elfenbein. Umsonst. Die wollten nur Menschen. Sie verdienten dadurch entscheidend besser.
Das ist ja brutal.
Das ist die Methode. Erst zeigen sie den Eingeborenen, was sie für erschreckende Waffen und herrliche Waren haben. Dann wollen die auch solche Waffen und Waren. Aber die gibt es nur gegen Menschen.
Da wird mit Menschen gehandelt wie mit Geld.
Da werden Menschen behandelt wie Geld. Und ich stand da und versuchte sie zu überzeugen, dass das nicht richtig sei. Gott hat etwas ganz anderes für euch bereit, rief ich ihnen zu. Gott will euch frei sehen, als seine Kinder.
Die Makololo wurden misstrauisch. Der weiße Mann wollte sie nur um den Erwerb der verlockenden Tauschgegenstände aus der Welt der Weißen bringen. Er wollte sie ausschließen von den herrlichen Waren, die es da draußen, außerhalb ihrer Welt gab.
Ich versuchte sie zu dem Versprechen zu bewegen, die Sklavenjagd aufzugeben.
Die Männer zögerten, redeten unverbindliche Belanglosigkeiten. Die Stimmung wurde immer feindseliger. Mit einem Schlag ging es um mehr.
Ich spürte, es ging nicht mehr nur um die eine Frage des Sklavenhandels. Es ging ums Ganze. Um die Glaubwürdigkeit der Botschaft, die ich den Makololo bringen wollte. Sollte. Die Waren der Händler aus der Welt der Weißen hatten ein schweres Gewicht. Hatte die Nachricht von dem Gott aus der Welt der Weißen, dem Gott, der die Freiheit aller Menschen will, hatte diese Nachricht auch Gewicht? Oder war sie unglaubwürdig?
Und in den Augen der Makololo war diese Botschaft und der Gott, der den Sklavenhandel nicht wollte, nur ein Mittel, um ihnen die herrlichen Waren und Waffen der Europäer zu verweigern. Längst ging es nicht mehr um die Glaubwürdigkeit der Predigt Livingstons allein. Es ging um sein Leben. Ihm aber ging es um die Sache.
Es ging ums Ganze der Botschaft Gottes.
Da entwickelte Livingston in dieser dramatischen Situation einen Gedanken, der sein weiteres Leben bis in seinen Tod hinein bestimmen sollte.
Ich musste klar machen, dass ich nicht gegen den Handel, nur gegen den Sklavenhandel war.
Und er entwickelte einen Plan. Regelrechte Handelsverbindungen zum Meer mussten aufgebaut werden. Handelsstraßen durch den Dschungel Zentralafrikas geschlagen werden. Hatten die Makololo nicht selbst erklärt, dass sie den Sklavenhandel eigentlich verabscheuten? Die schmutzige Konkurrenz musste ausgestochen werden. Und er überzeugte die Makololo, sich auf seinen waghalsigen Plan einzulassen.
Freiheit zu predigen genügt nicht. Zur Freiheit helfen, Hand in Hand, das ist es.
Eben, we'll go hand in hand.
November 1853, der Tag des Aufbruchs. Eine Reise ohne Beispiel. Der erste Teil jener 3000 Meilen durch den Dschungel begann. Es musste ein Weg gefunden werden von Linyanti im Herzen des südlichen Afrika an die Westküste. Livingston ließ seine eingeborenen Begleiter nicht im Unklaren darüber, wie gefährlich diese Fahrt ins unbekannte Land sein würde. Es gab keine Karten. Niemand kannte den Weg, den der große Strom Sambesi sich durch das Bergland geschnitten hatte. Niemand wusste, wo sie den Flusslauf verlassen mussten, um in das Tal des Kongo zu gelangen. Niemand hatte je davon gehört, wie es möglich sein sollte, diesem Strom dann bis zum Atlantik zu folgen.
Anfangs glich unsere Fahrt beinahe einem Sonntagsausflug. Der junge König Sekeletu hatte Boten vorausgesandt. Überall wurde unsere Expedition freundlich empfangen. In dem Dorf Sescheke blieben wir einige Tage, und ich konnte zu den Leuten von dem Gott sprechen, der unser aller Vater sein wollte.
An diesem Tag notierte Livingston in seinem Tagebuch. Er hatte von einem arabischen Sprichwort gehört und nützte dies, um den Bewohnern des Dorfes klarzumachen, was ihn unterschied von den Sklavenjägern und Händlern.
Das Schwert beugt den Nacken, sagt ein arabisches Sprichwort. Nur die Liebe gewinnt die Herzen. Es wäre ein Elend, wenn solche Menschen durch die hereinbrechende Zivilisation zugrunde gingen. Wie gewisse Tierarten, die von stärkeren und besser für den Überlebenskampf ausgerüsteten, vernichtet werden. Meine Dankbarkeit kann ich Ihnen nur in der Form erzeigen, dass ich Ihnen von diesem Erlöser verkünde, der Sie im Unglück tröstet und stark macht.
Und wie konnte sein Wort besser Glaubwürdigkeit erlangen, als dadurch, dass er den Makololo half, auch ohne Gewalt und Sklavenhandel besser zu leben? Dann aber mussten sie das Gebiet der Makololo verlassen. Und es begann der täglich neue Kampf. Um das nackte Überleben in einer gefährlichen Wildnis, um freie Reise durch das Gebiet fremder Stämme. Immer wieder war es nur Livingstons persönlichem Einsatz zu verdanken, dass es nicht zu blutigen Kämpfen zwischen seinen Leuten und den fremden Stämmen kam.
23. Januar. Vom Häuptling Mpende kam heute früh bei Sonnenaufgang eine Abteilung Leute direkt an unser Lager. Sie schwenkten mit wüstem Geschrei einen roten Gegenstand. Hierauf zündeten sie ein Feuer mit Zaubermitteln darin an und entfernten sich mit abscheulichem Gekreisch. Dies geschieht, um uns schwach zu machen und zu erschrecken. Es würde als eine Herausforderung zum Kampf gelten, wenn wir einfach den Fluss hinabführen. Und als Zeichen von Furcht oder als Einladung zum Angriff, wenn wir umkehrten. Wir müssen also in Geduld abwarten und auf den vertrauen, der die Herzen aller Menschen in der Hand hat.
Seine Männer drängten ihn zum Kampf. Sie hätten auch gute Chancen gehabt, siegreich sich einen Weg freizuschießen. Doch das wollte und konnte Livingston ebenso wenig wie auf die Forderung des Häuptlings eingehen und einen seiner Begleiter als Sklaven zurücklassen, als Bezahlung sozusagen für die freie Wegbenutzung.
Ich konnte nicht Liebe predigen und mich auf die gleiche Gewalt einlassen, die zu den fürchterlichen Folgen für die Stämme geführt hatte.
Er ging, nur äußerlich voll überlegener Ruhe, mitten in das Lager des feindlichen Stammes. Alle warteten auf den ersten Schuss. Da tat Livingston etwas völlig Überraschendes. Er setzte sich wie selbstverständlich an das Feuer vor der Häuptlingshütte. Verblüfft folgten ihm nach und nach die Räte des fremden Stammes, seine eigenen Begleiter und schließlich der Häuptling. Es begann ein langes Palaver. Endlich einigte man sich auf 3 lange Ketten von Perlen und einen Ochsen als Wegegeld. Der Marsch konnte weitergehen.
Puh, der Mann ist stark.
Der nimmt wirklich ernst, was er den Leuten sagt.
Unglaublich.
Ein anderes Mal hörte die Expedition, dass in Kürze ein Sklavenzug durch das Dorf kommen sollte, in dem sie gerade Rast machten. Es wurde ein Palaver veranstaltet, ob man eingreifen solle. Livingston wurde energisch.
Selbstverständlich. Ich habe außerdem klare Beweise, dass diese Schurken unseren Spuren folgen und sich den neuen Weg, den wir gefunden haben, für ihre Verbrechen zunutze machen.
Zu langem Überlegen blieb keine Zeit mehr.
Schon kam der Zug dabei jammernswert in den Hügel herab. Ein langer Zug von Frauen, Kindern und Männern, der sich auf das Dorf zubewegte. An der Spitze, in der Mitte und am Schluss der langen Reihe marschierten die mit Flinten bewaffneten und mit einer Menge buntem Flitterkram behangenen Treiber. Sie waren stolz wie die Pfauen. Einige bliesen mit allen Kräften in lange Trompeten, als ob sie die beste Tat der Welt vollbracht hätten. Durch die triumphierenden Töne der Blasinstrumente klang dünn das Weinen der Frauen und Kinder.
Als die Sklaventreiber den Europäer inmitten seiner Makololo sahen, verschwanden sie so schnell im Busch, dass man von ihren roten Mänteln und bloßen Fußsohlen bald nichts mehr sah. Die Gefangenen waren niedergekniet und schlugen mit großem Lärm die Hände zusammen. Das war ihre Art, Dankbarkeit zu zeigen. Schon wurden die schweren Holzfesseln um Hals und Hände aufgesägt.
Ich forderte die Frauen auf, aus den Vorräten, die die Sklavenjäger zurückgelassen hatten, Essen zuzubereiten. Sie stutzten einen Augenblick. Dann nahmen sie einfach die Holzbarren, mit denen sie aneinander gefesselt waren, und legten damit ein Feuer an.
Sie buken Brot auf den Flammen ihrer Fesseln.
Ich hörte eines der Kinder zu einem meiner Makololo sagen:
Die anderen haben uns gebunden und hungern lassen. Ihr habt unsere Fesseln zerschnitten und gebt uns zu essen. Was für Leute seid ihr denn?
Und als das Kind mich sah und meine weiße Haut unter dem offenen Hemd:
Du musst zu dem Stamm gehören, der die Schwarzen lieb hat. Am 31. Mai 1854 trafen sie in der Küstenstadt Luanda ein. Das Ziel war erreicht. Der Weg zum Meer gefunden. Handel ohne die Sklavenhändler war möglich geworden. Die Rückkehr der Expedition nach Linyanti löste unbeschreiblichen Jubel aus. Die kritischen Stammesältesten waren widerlegt. Die Medizinmänner der Makololo hatten in einer mitternächtlichen Geisterbefragung Livingston und seine Begleiter für tot erklärt. Als der nun mit allen 27 ihm Anvertrauten gesund wieder zurückkehrte, war das ein großer Schlag gegen die Macht der gefürchteten Zauberer. Sie hatten offensichtlich gelogen. Livingston aber hatte durch sein Tun seine Predigt glaubwürdig gemacht.
Jetzt ist alles geritzt?
Naja, 3000 Meilen ist er jetzt mindestens schon marschiert. Aber David Livingston blieb noch 18 Jahre in Afrika. Er forscht immer weiter.
Was denn jetzt noch?
Erst suchte er einen Weg nach Osten ans Meer.
Und immer wieder traf er auf Sklavenjäger und ihre schrecklichen Spuren.
Mit seinen Reiseberichten macht er der ganzen Welt damals klar, was die Völker in Afrika leiden mussten.
Und dafür scheute er keine Gefahr.
Einmal war er sogar mehr als 2 Jahre verschollen.
Viele glaubten schon, dass er tot wäre.
Das gab Schlagzeilen in den Zeitungen auf der ganzen Welt.
Ach ja, genau. Und dann hat ihn ein Reporter gesucht, von einer amerikanischen Zeitung.
Mr. Henry M. Stanley vom New York Herald.
Und der hat Livingstone dann gefunden, mitten im Dschungel. Fast 1,5 Jahre hatte er ihn gesucht.
Typisch Englisch. Was die gesagt haben, als sie sich endlich gegenüberstanden. Mr. Stanley sagte trocken, Mr. Livingstone, wie ich vermute. Der antwortete,
Yes.
Und so wurde er noch bekannter in Europa und Amerika.
Aber seine Berühmtheit war ihm egal.
Ich betrachte sie nur als Mittel. Dadurch habe ich Gelegenheit, dass man auf mich hört, und ich kann der Welt von der Unmenschlichkeit der Sklaverei berichten und Wege ausfindig machen, auf denen Missionare und Ärzte in das tief verwundete Herz Afrikas gelangen können.
Er hat auch noch gesagt,
es wäre ein Elend und eine nicht wieder gutzumachende Schuld von uns Europäern, wenn solche Menschen durch die hereinbrechende Zivilisation zugrunde gingen, wie eine aussterbende Tierart.
Es gäbe noch viel zu erzählen von David Livingstone.
Es sind ja auch eine ganze Menge Bücher geschrieben worden über ihn.
Und von ihm.
Da kann ja jeder weiterlesen, wenn er Lust bekommen hat, noch mehr zu erfahren von diesem faszinierenden Mann.
Genau.
1. Mai 1873. Im Gebiet Ilala, im Dorf des Häuptlings Chitambo, 4 Uhr morgens. Der junge Schwarze, der vor der Hütte wachte, war beunruhigt und weckte die anderen Helfer. Als sie zur Hütte kamen, sahen sie im matten Kerzenschimmer den alten weißen Mann vor seinem Krankenlager auf den Knien. Sein Kopf lag in den Händen. Sie warteten, denn sie dachten, er betet. Er rührte sich nicht. Einer der Schwarzen trat näher und legte behutsam seine Hand an die Wange des Knienden. Sie war kalt. David Livingstone atmete nicht mehr. Er hatte bis in seinen Tod hinein für dieses schwarze Afrika gebetet, dem er nicht nur betend und predigend helfen wollte. In der Westminster-Abtei der berühmten Londoner Kirche wurde Livingstone beigesetzt.
Auf seinem Grabstein steht:
Von treuen Händen über Land und Meer gebracht, ruht hier David Livingstone, der Missionar, der Reisende, der Menschenfreund. Geboren am 19. März 1813 in Blantyre, Lanarkshire. Gestorben am 1. Mai 1873 bei Ilala im Dorf Chitambos. 30 Jahre lang war sein Leben in unermüdlicher Anstrengung der Evangelisierung der eingeborenen Stämme, der Erforschung unentdeckter Länder, der Bekämpfung des ruchlosen Sklavenhandels in Innerafrika gewidmet.
Und dann steht danach, was Livingstone selbst einmal über den Sklavenhandel schrieb.
Möge des Himmels reichster Segen auf jeden herabkommen, der diese offene Wunde der Welt heilen hilft.
Und am Ende ein Wort aus dem Johannesevangelium.
Ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören.
Sweet nose, sweet chariot, coming for to carry me home. Sweet nose, sweet chariot, coming for to carry me home. For to carry me home, a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Sing low, sweet chariot, coming for to carry me home.